Seit anderthalb.
Guten Tag. Guten Tag. Willkommen zu der Tagesschau. Zu der Tagesschau.
Zu der Tagesschau-Trainerin. Okay, nochmal. Let's go. Also, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sehnsüchtig-Podcast. Was gibt's da so zu lachen?
Ja, weil plötzlich so umgeschaltet von höchst unprofessionell zu hochprofessionell.
Meinst du, das sind unsere Handys, die so stören? Keine Ahnung, nochmal.
Das also. Kann sein. Wir können es ja mal versuchen. Wir können ja mal ausmachen.
Aber dann sehen wir uns ja nicht mehr. Ich will jetzt hier nicht noch Zoom oder alles einstellen. Wir lassen das jetzt so höchst professionell. Also, hallo und herzlich willkommen im Sehnsüchtig-Podcast. Ich bin Schmörri und ich habe heute endlich mal wieder einen Gast dabei. Überhaupt nehme ich endlich mal wieder auf. ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Also, ganz kurze Einführung mal für die, die mich vielleicht noch nicht kennen. Es sind ja jetzt doch ein paar Leute dazugekommen. Die anderen, die schon länger dabei sind, die wissen ja, was hier abgeht. Mein Name ist Schmörri. Ich habe diesen Podcast gestartet eigentlich mal als Selbsttherapie und um anderen zu helfen in Bezug auf das Thema Drogen, Sucht, Kriminalität und so weiter und so fort. Jetzt lag es eine ganze Zeit auf Eis, da es beruflich einfach viel zu tun gab und so weiter. Und ich mich tatsächlich auch ein bisschen anderweitig entwickeln wollte. Dementsprechend soll es in meinem Podcast oder auch auf meiner Instagram-Seite nicht mehr nur um Drogen und Sucht gehen, sondern um generelle Tabuthemen, vor allem auch spezifisch mit dem Schwerpunkt Frauenthemen. Mit Frauenthemen meine ich jetzt nicht, ich habe meine Periode oder sowas, sondern...
Das ist auch interessant.
Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Hygiene und Frau in der Sucht ist zum Beispiel auch interessant. Ja, aber es soll halt um generelle Tabuthemen gehen und nicht mehr nur auf Sucht bezogen. In diesem Sinne, heute meine erste Folge seit einer ganzen Weile. Und ich habe heute Ise dabei. Einige meiner Follower kennen sie vielleicht vom Selbstzweifelkanal. Und ja, vielleicht magst du dich einfach einmal vorstellen, sagen, wer du bist, was du machst, warum du das machst, was du machst und ja.
Eine ganz kurze Frage, schneidest du zwischendurch?
Ja, wenn es jetzt ganz bescheuert ist, dann schneide ich es. Oder wenn du jetzt irgendwas sagst, wo du hinterher sagst, oh nee, dann sag mir das direkt danach vielleicht, dann kann ich die Minute immer mit aufschreiben und ja.
Okay, weil ich jetzt nämlich eine Nachricht reinbekommen habe und ich weiß nicht, wusste nicht, ob man das jetzt gehört hat. Ja, ich
kriege
jetzt ja Nachrichten rein, so eine Scheiße.
Wo jetzt?
Hier auf dem Computer.
Achso, nee, habe ich nicht gehört.
Hast du das gehört, dieses Pling-Pling?
Nee.
Gut, okay. Okay, also nochmal, was hast du gefragt?
Wer bist du, was machst du und warum machst du, was du machst?
hi, ich bin Ise vom Selbstzweifelkanal. Ich bin seit letztem Jahr November auch öffentlich unterwegs. Ich hatte vorher auch ein privates Profil und habe das immer stark bewundert, dass Leute so über ihre Probleme öffentlich sprechen können. Habe mir da aber noch viel zu viel Gedanken gemacht, was denkt XY, wenn ich das jetzt laut ausspreche, wie ist das mit meinen Eltern und so weiter. Und ich weiß nicht, im November kam dann der entscheidende Push von der Seite. Und ich habe dann hab das dann öffentlich gemacht, meine Suchtvergangenheit, meine psychischen Erkrankungen und so weiter. Und alles halt so ein bisschen, also nicht starr und halt permanent vor der Kamera heulen, sondern schon auch mit Humor verpackt, so wie ich halt bin. Ne?
Irre.
Genau. Irre. Ja, nee, also mit viel Humor verpackt, aber trotzdem halt auch nicht die Ernsthaftigkeit bei den Themen aus den Augen verloren. Und ja, es ist jetzt dann im November, es ist ein Jahr und es ist echt krass, weil es echt Spaß macht. Ich coole Leute kennengelernt habe, unter anderem auch Schmörri.
Ne? Natürlich, hallo.
Ja, und ich weiß noch, ich hatte dich mal auf einem Beitrag verlinkt und hatte dich dann angeschrieben, du hattest geantwortet und wir waren irgendwie sofort auf einer Wellenlänge.
Ja, voll.
Das hat gepasst wie Arsch auf Eimer.
Ja. Ja, das war witzig. Ich erinnere mich auch noch an den Beitrag. Ich weiß noch, ich habe eine Nachricht gehabt in meinen Nachrichtenanfragen und ich habe nur den Beitrag gesehen. Da war ja nichts anderes und dann dachte ich mir erst so, oh, was soll das schon wieder? Schon wieder irgendjemand, der random einfach irgendwelche Leute verlinkt in der Hoffnung, da Support zu kriegen, ohne irgendeine Erklärung, ohne irgendwas. Habe mir den Beitrag trotzdem durchgelesen. Und fand halt, dass du es mega gut geschrieben hattest irgendwie. Also das war so, man man konnte direkt so mit einsteigen in die Geschichte irgendwie. Es war jetzt nicht langweilig oder unverständlich oder irgendwas. Und dann weiß ich noch, dass es dir total unangenehm war, weil du mir auch Audios dazu geschickt hattest und die mir aber gar nicht angezeigt wurden.
Ja, weil genau, ich hatte dich verlinkt und hab dir halt dazu gesagt, ey du, ich hab dich dann auf dem Beitrag verlinkt, ich weiß von Chronisch Sucht, dass du auch ein Mädel bist, die für dieselben Sachen unterwegs ist.
Ja, kann man so sagen, glaube ich.
Und genau, und da daraufhin hatte ich dich verlinkt und dir eine Audio geschickt und gesagt so, ey, wenn es dir nicht passt, dass ich dich verlinkt habe, dann ist auch okay. Dann nimm's wieder raus. Ja, und aber irgendwie kam das dann dazu und irgendwann kurz danach gleich Nummern ausgetauscht und dann hast du mich random einfach mal irgendwann angerufen mit Videotelefonie.
Mit Video, ja, genau.
Und ich gehe bei Anrufen nie ran und bei Sarah bin ich rangegangen und das war als kennen wir uns schon tausend Jahre.
Ganz kurz, ich bin Sarah, also früher habe ich immer nur Schmörri gesagt, mittlerweile nenne ich mich auch mit meinem richtigen Namen, aber ich glaube, viele haben es vielleicht doch nicht mitgekriegt, also mein richtiger Name ist Sarah, Leute. Wenn ihr nicht wisst, wer Sarah ist, Schmörri aka Sarah. Oh, andersrum, okay. Sarah aka Schmörri. Nein, alles gut.
Ja, und dann hatte mich Schmörri angerufen, Schmörri aka Sarah. Und ich weiß noch, ich saß im Bett auch wie jetzt hier, so ein Ödeldödel auf dem Kopf, noch überhaupt nicht aufgestanden.
Achso, für die Zuhörer, wir können uns sehen. Wir haben uns hier über Videocall angerufen, damit wir uns wenigstens dabei sehen können. Aber dieses schöne Bild bleibt euch erspart.
Ja.
Beide aus dem Bett gefallen.
Aber auf jeden Fall war das halt sofort, als hätten wir uns schon jahrelang gesehen. Und irgendwann warst du dann ja tatsächlich auch mal in Leipzig und hast mich besucht und... Ja, weiß nicht. Also in einem anderen Leben haben wir uns auf jeden Fall schon mal kennengelernt.
Ja, total krass, ne? Manchmal hat man irgendwie so Leute, zu denen man eine Verbindung hat, die man sich gar nicht erklären kann. So, ich kann mich auch noch ganz genau an das Gespräch erinnern mit dem Videocall, da hast du mir hinterher auch noch erzählt, dass dann zu Hause hieß, sag mal, kannst du die schon länger? Nee, wieso? Ja, wirkte irgendwie so, als würden wir uns schon 100 Jahre kennen. Das ist ganz witzig. Also ich muss auch sagen, ich habe über Instagram auch richtig viele Leute kennengelernt. Also ich habe auch Chronisch Sucht schon persönlich kennengelernt. Der hat mich, glaube ich, 2-3 Monate, nachdem ich ihn kennengelernt habe, mal besucht hier in Lübeck. Cool. Das war aber witzig, weil ein Kumpel von mir mit ihm zusammen auf Therapie war. Und ich war live mit Chronisch Sucht. Und der Kumpel von mir hat gesagt, oh, da war ich auch. Und also in der Klinik, über die wir gesprochen hatten. Und dann war meinte ich noch so, naja, vielleicht kennt ihr euch. Ja, wir kennen uns auch. Wir kennen uns wirklich. Und dann war so voll witzig. Dann haben wir hier Wochenende erstmal bei mir gechillt. Das war auch lustig. Nee, ich habe wirklich viele coole Leute kennengelernt und es gab so einige Leute, bei denen wusste man vorher nicht, wie harmoniert das, wenn man sich sieht. Und dann gab es aber so Leute, bei denen, also jetzt unter anderem zum Beispiel du oder Schneebus, die Leute, die mir schon länger folgen, werden sich auch noch an Schneebus erinnern. Schneebus war auch ein Mädel, die kannte ich auch gerade mal 2-3 Monate, dann habe ich sie direkt in Freiburg besucht und es war auch, also ich wusste einfach, das wird gut, da gab es gar nichts irgendwie dran zu rütteln. Ja, das ist schon krass. Oder genauso mit Roman von Sucht und Ordnung war auch klar, wir werden uns verstehen. Und ja, ist schon witzig, wie das manchmal so läuft.
Ja, geil ich war tatsächlich mit Chronisch Sucht auf demselben Konzert dieses Jahr im Mai. Und wir standen tatsächlich, also es gibt ein Foto von seiner Freundin, da siehst du ein paar Reihen vor, also vor seiner Freundin, die Leute, mit denen ich zusammenstand. Ach, und wir haben uns aber nicht gesehen.
Oh nein, wie schade.
Ja, voll kacke. Aber wir wohnen ja beide in Sachsen-Anhalt, von daher, wir sehen uns auch noch. Das ist überhaupt ja keine Frage.
Ja, witzig. Ja, krass. Ja, so kann es gehen. Magst du vielleicht, also ich weiß, ich habe im Eingangstext gesagt, dass es nicht mehr nur um Sucht gehen soll, aber ja, das ist ja ein Thema, was du, Entschuldigung, ich muss so kurz aufstoßen. Was du speziell auf deinem Kanal ja auch besprichst, magst du vielleicht einmal noch erzählen, muss da jetzt nicht so ins Detail gehen, wenn du nicht willst, aber einmal erzählen, wie das bei dir angefangen hat, wie alt du warst, was so deine Problemchen waren in Bezug auf die Sucht, also was du so konsumiert hast und so weiter. Und
ja, klar. Also ich würde mal sagen, Sucht hat mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang begleitet. Wenn ich das jetzt so richtig auseinandernehme und also wundert euch nicht über die komischen Geräusche im Hintergrund. Es kann sein, dass mein Hund sich streckt.
Es hörte sich gerade an, als würde ein Auto an dem Fenster vorbeifahren.
Nee, das war mein Hund. genau. Und ich spreche so, wie mir der Mund gewachsen ist. Ich mache das auch auf Instagram so. Ich komme aus Sachsen-Anhalt und das hört man auch. Nur schon mal so vorab. Ich gebe mir jetzt keine Mühe. Genau, also ich würde sagen, Sucht hat mich schon mein ganzes Leben lang begleitet. Ich glaube, die erste Sucht, die so da war, war so diese Co-Abhängigkeit gegenüber meinen Eltern, generell meiner Familie. War dann ganz schnell in einer Essstörung auch drin. Also ich habe einfach ein paar Traumata in der Kindheit erlebt und im frühen Jugendalter. Und irgendwann, ich glaube mit 12 oder 13, habe ich dann meinen ersten Rausch gehabt vom Alkohol und dachte mir, scheiße, ja, das ist genau meins. Dieses irgendwie, ich habe endlich einen Schalter gefunden, mit dem ich meine Gefühle ausschalten kann. Und dann war das war eine ganze Weile lang nur Alkohol.
Von welchem Alter war das ungefähr?
Naja, 12, 13.
Achso, hattest du das eben gesagt?
Ja.
Oh, entschuldige.
Hören Sie mir richtig zu.
Ich habe hier nebenbei was geschrieben noch. Also so meine Steuererklärung nochmal fertig. Nein, Quatsch. Ich habe was zu deinem Text aufgeschrieben, deswegen.
Ja, genau. Also mit 12, 13, wie gesagt, dann angefangen mit Alkohol. Da so meinen ersten Rausch gehabt und mir gedacht, ja krass, das ist der Schalter, um den Müll auszuschalten, der mich den ganzen Tag begleitet in meinem Kopf. Und vor allen Dingen auch diese Unsicherheit, ne? Ich war extrem schüchtern.
Oh ja.
Ich habe einen riesengroßen Rucksack.
Entschuldigung.
So oft mit Husten.
Ja, ich bin so aufgeregt.
Einen riesengroßen Rucksack mit Scham gefühlt immer mit mir rumgetragen und mit Alkohol war das war einfach weg. So. Mm. Und ich würde mal sagen, mit, ich sag mal, dann ja, weiß ich nicht, mal geraucht, Cannabis geraucht, aber das war irgendwie noch nie so meins und ist es bis heute auch nicht. Das gibt mir einfach gar nichts. Aber als ich dann so das erste Mal Kokain ausprobiert habe, war so, okay, krass, geil. Ich glaube, ich bin voll der Chemie-Typ.
Mhm.
So.
Ja, fühl ich.
Da kam dann quasi zusätzlich zu dem, ich schäme mich nicht mehr, kam noch das Selbstbewusstsein dazu. Und das potenziert, als ich meine erste Crystal Line hatte, wo ich nicht wusste, dass es Crystal ist, war schon fertig, war schon klein gemacht, war schon zerbröselt. Und es lag auf dem Tisch und ich habe sie gezogen und habe natürlich sofort gemerkt, so, boah, scheiße,
das
war
kein
Kokain.
Ja.
Und war aber auch sofort an. Also ich war sofort drin und wusste genau, das ist meine Droge. So, ich hatte keine Angst mehr. Das war ein riesengroßer Punkt, der mich immer begleitet. Dieses schüchterne Angst haben, sich unsicher fühlen, kein Selbstbewusstsein haben. Und das hatte ich auf einmal alles. Und ich war irgendwie hammer kreativ. Ich musste nicht mehr schlafen. Ich hatte auch immer Schlafprobleme, ne? Aber so musste ich nicht mehr schlafen. Ich war nicht mehr müde und... Ja, und das hat sich irgendwie so durchgezogen. Ich habe aber bin immer der Meinung gewesen, ich habe kein Problem mit Drogen. Ich bin nicht süchtig. Ich habe einfach nur Depressionen.
Ja, die wurden dadurch bestimmt begünstigt.
Geringfügig. Ja, nee, also natürlich. Und das hat sich so mein Leben lang durchgezogen bis vor knapp 4,5 Jahren, also 4 Jahre, 4 Monate sind es jetzt, dass ich clean bin, kein Alkohol, nichts, gar nichts.
Ganz kurz mal, wie alt bist du jetzt?
Ich bin 35.
Ja, also hast du von 12 bis 31 konsumiert?
Ja.
Okay.
Genau. Und ich sag mal, bevor ich clean geworden bin, nochmal so richtig abgerutscht, auch wieder mit Chemie. Ich habe 1,5 Jahre Crystal wirklich regelmäßig konsumiert, also auch wirklich täglich. Am Anfang war es nur immer am Wochenende und das wurde dann aber schnell, ich sag mal, nach 3, 4 Wochen wurde das dann täglich und ich war so ein Spiegelkonsument. Also ich habe so konsumiert, dass ich funktioniert habe, dass ich arbeiten gehen konnte. Ich konnte halt trotzdem nicht schlafen, aber ich war nicht so ein Dauer-on-Air-Typ, sondern ich habe halt dauerhaft was drin gehabt, um halt zu funktionieren, damit ich meinen Alltag wuppe. Und wenn ich zu viel drin hatte, habe ich dann auch schnell gemerkt, so, okay, ich kriege meinen Alltag nicht mehr hin. Und da kamen dann auch wieder 2 Sachen zusammen. Nämlich dieses, von dem Crystal hatte ich natürlich keinen Hunger mehr. Das natürlich hat wieder angesetzt bei meiner Essstörung. Ich war ja immer der Meinung, ich bin zu dick und so. Von einer Anorexie, also von einer Magersucht in die Bulimie, ins Binge-Eating rein. Aber ins Binge-Eating erst seit ich clean bin. Und vorher war es halt Essen immer ein Problem. Und auch so mit den Drogen war dann halt Essen plötzlich kein Problem mehr. Es war gar kein Thema, weil ich hatte dafür keinen Kopf, so,
ja,
und
ja,
keinen Hunger. Ja, genau.
Ja, ich finde das ganz spannend, was du sagst mit dem Spiegelkonsum. Entschuldigung, dass ich mich die ganze Zeit räusper, aber ich habe heute noch nicht so viel geredet. Und jetzt bin ich umgefallen. Ise, kannst du mich bitte wieder hinstellen?
Ja.
Ich möchte dich gerne sehen dabei. Ja, also Spiegelkonsument war ich nie. Ich finde es auch übelst krass, dass so viele Leute ihren beruflichen Alltag noch meistern konnten auf Stoff. Ich kann mich noch daran erinnern, wie viele Chill-Outs ich hatte, bei denen die Leute auch in medizinischen Berufen gearbeitet haben, also beim Zahnarzt und sowas, und am nächsten Tag den Patienten da im Mund rumwühlen müssen und sowas, und die haben bis morgens durchgemacht. Und ich denke mir, Junge, wie? Ich kann nicht mal gerade laufen, so nach dem Motto. Also ich hätte das nicht gekonnt. Ich habe ja auch schon früh die Schule abgebrochen und alles. Also ich war wirklich immer on air, so wie du sagst. Ich war immer unterwegs, übelst drauf und keine Ahnung was, habe mich quasi von Chillout zu Chillout gehangelt. Deswegen, also ich finde das krass, wenn es Leute, dass es echt Leute gibt, die auch mit solchen krassen Drogen ihren Alltag noch irgendwie, naja, hinbekommen haben, in Anführungszeichen. Ob man ihn wirklich so gut gemeistert hat, ist jetzt halt wieder so, sei mal dahingestellt, aber finde ich schon krass. Ansonsten wollte ich noch sagen, dieses Gefühl, was du beim Alkohol beschrieben hast, kenne ich ähnlich, aber von Ecstasy. Ich weiß noch, mein erstes Mal Ecstasy war so, als es dann gewirkt hat, dann stand ich da und habe gedacht so, boah, das ist es. Das ist es. Das ist das Gefühl, nachdem ich unbewusst immer gesucht habe. Ich habe mich geborgen gefühlt. Die Welt war toll. Ich liebe mich und liebe alle anderen und alle anderen lieben mich auch. Und einfach, ich war wie auf Wolken und so in Watte gepackt und dabei fällt mir gerade auf, meine Mutter hat mich als Kleinkind ja auch immer in Watte gepackt. Vielleicht war das das Gefühl, was ich da wiedergefunden habe. So, und beim Alkohol hatte ich das aber nie. Also Alkohol war für mich eh immer abscheulich irgendwie. Ich habe es getrunken, aber es war jetzt nie so, dass ich super geil fand. Erst als ich irgendwann aufgehört habe, illegale Substanzen zu konsumieren, kam bei mir halt der Alkohol mit dazu als Suchtverlagerung, weil ganz ohne Rausch ist halt auch scheiße, ne? Aber ich habe da auch immer gemerkt, das ist einfach nicht meine Droge. Ich war auch immer für die aufputschenden Dinge. Ich habe auch eine Weile Crystal konsumiert und ich weiß, wie heftig das Zeug ist. Und ich habe auch so einen Heidenrespekt vor den Leuten, die vom Crystal wegkommen, weil ich habe so viele Negativbeispiele und ich habe auch ein paar Positivbeispiele, auch in meinem privaten Umfeld, so von der Selbsthilfegruppe aus und so, aber ich weiß noch damals, ich war, lass mich 4 Wochen auf Crystal gewesen sein, wenn überhaupt, und ich habe 1 Jahr gebraucht, um den Suchtdruck oder so dieses Verlangen danach aus meinem Hirn zu kriegen. Da habe ich das allererste Mal ganz bewusst gemerkt, was das überhaupt bedeutet, Suchtdruck zu haben, süchtig zu sein nach etwas, nach 4 Wochen, nach 4 verkackten Wochen. Und alle, mit denen ich damals in dieser Zeit zu tun hatte, die ja schon wesentlich länger auf Crystal waren, nach dieser Zeit, nachdem ich mich von denen abgekapselt hatte, habe ich gemerkt, dass da schon nur noch die Droge aus denen gesprochen hat. Ich kann mich an mein VZ, gab es ja damals noch sowas wie Studie, Schüler-VZ und so.
Ja, okay, noch.
Das waren noch Zeiten. Da wurden Fotos gepostet und mein damaliger Partner hat da drunter irgendwelche Sachen kommentiert und ich habe die immer nicht gecheckt, die haben überhaupt keinen Sinn ergeben. Erst als ich nüchtern war, habe ich gecheckt, Alter, das war einfach nur die Droge, die er aus ihm gesprochen hat. Ich konnte das in meiner Welt gar nicht checken, weil ich gar nicht auf seinem Level war. Ich habe ein Video letztes gefunden von uns, wo wir alle zusammen gechillt haben. Alter, eine durche Scheiße. Und wir fanden, aber, hau mir erst mal voll gegen die Brille, ey. Und wir fanden uns total witzig dabei. Wir fanden uns so geil und so lustig. Und oh mein Gott, wirklich. Und heute denke ich mir nur so, wie? Und ich habe wirklich, genau darauf wollte ich hinaus, einen Heidenrespekt vor den Leuten, die vom Crystal wegkommen, weil ich weiß, was das mit mir nach 4 Wochen gemacht hat und wie lange ich so heftiges Craving danach hatte. Mhm. Und wie schwer mir das fiel. Ich kann mich noch erinnern, ich bin auf ein Festival gefahren und es hatte jemand echt nicht viel Crystal mit. Ich habe da 2 Nasen rausgekriegt, ne? Und ich hatte 0,5 Gramm MDMA dabei. Ich war so fickerig darauf, dass ich gesagt habe, gib mir das Crystal und nimm mein MDMA, nimm alles, was ich habe, ist mir egal. Einfach nur, damit ich noch mal eine Nase ziehen kann davon. Ja. So total gestört. Also das ist wirklich eine Droge, die sich so krass in dein Gehirn frisst und deine Persönlichkeit so heftig übernimmt. Ja. Klar machen andere Drogen das auch, aber ich persönlich bin der Meinung, dass Crystal das ganz besonders krass macht. Und dass es halt auch einfach unfassbar schwierig ist, davon wegzukommen, weil es ja deine Persönlichkeit übernimmt und weil es zum Beispiel auch keine Substitute dafür gibt, wie beim Heroin oder so. Mhm. Deswegen ist es einfach, das habe ich dir ja letztens auch schon im privaten Gespräch gesagt, ich finde es mega krass, dass du davon weggekommen bist. Also ich habe da echt Respekt vor den Leuten, die das schaffen, weil ich ja selber weiß, was es mit mir nach so kurzer Zeit gemacht hat. Und ja, Respekt dafür auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank. Ja, ist krass, weil also ich weiß noch, ich habe im Vorfeld immer gehört, hier Crystal, und da wirst du sofort abhängig.
Ja, ja.
Und ich war gar nicht so scharf drauf, weil ich hatte ja meinen Koks so, also war mir wurscht. Aber tatsächlich hat bei mir nichts, auch Tabletten nicht, hat alles bei mir nicht so geknallt. Und als ich dann meine erste Line drinne hatte, und ich weiß auch noch genau, wie der Typ mich angegrinst hat, als er mein Gesicht gesehen hat, und als er gecheckt hat, jetzt ist es bei ihr, also jetzt ist es angekommen, dass es kein Koks war.
Die Assi auch, Alter.
Ja, Junge, was? Fixer, auf jeden Fall. Das war auch wirklich, das war bewusst die Macht. Das weiß ich auch. Im Nachhinein, da sind auch ein paar Sachen passiert, die ja echt nicht cool waren so. Aber also da geht der Abstieg, das geht so schnell. Und das, also weil du auch sagtest hier so, du hörst oder du hast die, ja, du hast die Droge sprechen hören aus den Leuten. Ich habe das selber auch bei mir gemerkt. Also nach dem ersten Wochenende, das waren quasi zwei Nächte, die ich so durchgemacht habe, oder sogar vielleicht nur eine. Ich bin danach, habe ich mich ins Auto gesetzt. Ich habe damals Ausbildung gemacht in Berlin, bin nach Berlin gefahren und ich habe im vierten Stock gewohnt. Und gerade zu dem Zeitpunkt hatte mein Bruder bei mir gewohnt, weil er sich gerade aus einer Beziehung gelöst hatte, ist dann übergangsweise bei mir eingezogen. Und ich weiß noch, dass ich im zweiten Stock saß, ich kam nicht hoch. Dann habe ich ihm eine Nachricht geschrieben und habe geschrieben, ey, ich hänge hier im zweiten Stock fest mit meinen Koffern, kannst du mir helfen? Und natürlich musste ich dann sagen, was los ist. Und ich habe dann gesagt, boah, ich hatte irgendwie ein krasses Wochenende und so. Und ich weiß, dass ich, genau, ich bin an einem Sonntag angekommen und ich habe den Montag schon nicht mehr geschafft, auf Arbeit zu gehen. Also ich bin Montag schon nicht mehr auf Arbeit gegangen, habe mich krank schreiben lassen, habe mich ins Auto gesetzt, bin wieder runtergefahren in die Heimat, da wo ich konsumiert hatte, und habe die ganze Woche gewartet, dass Donnerstag ist, dass der Typ von Montage kommt.
Heftig.
Und wir wieder konsumieren können. Also ich habe einfach ein paar Tage gebraucht, um mich davon um davon klarzukommen, auch diese, wie krass das bei mir eingesetzt hat. Wie gesagt, ich habe mich ja auch nie für süchtig gehalten, aber in dem Moment habe ich gemerkt, so scheiße, das ist es, das löst all deine Probleme, du hast keinen Hunger mehr, du wirst instant dünn. Also es hat dann auch nicht lange gedauert, da hatte ich irgendwie, keine Ahnung, 15, 20 Kilo weniger. Ich war echt irgendwie nur noch ein Strich in der Landschaft. Aber es war krass, weil das genau an den Stellen angedockt hat, die bei mir krass nicht genügend vorhanden waren, einfach dieses Selbstbewusstsein. Und ich war ja dann auch, ich hatte auch das Gefühl, das war so ein bisschen mein Mittel, um Gefühle rauszulassen, die ich sonst überhaupt gar nicht ausleben konnte. Also ich weiß noch, dass ich Wut und so Aggression, dass ich extrem auf Krawall gebürstet war. Also jeder, der mich nur schief angeguckt hat, da habe ich dann sofort losgeschossen und so, ja, willst du ein Puffs Maul oder was? War mir scheißegal, ob die älter, größer, breiter Männer, war mir alles scheißegal. Ich habe, also, ja, war mir wurscht. Und ich glaube, das waren so, gerade Wut ist ein Gefühl gewesen, was ich nie ausleben durfte. Als Kind nicht, es war ungezogen. Und ich sag mal, mit Missbrauch im Rucksack und so, da hast du natürlich Wut, da hast du Frust, da hast du so viele Sachen, die du eigentlich mal bearbeiten und dir angucken müsstest. Und das war, für mich war das mein Ventil. Ja.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und ich muss auch sagen, wenn wir jetzt darüber reden, ist das bei dir auch so, du kannst immer noch alles ganz genau spüren und
ja,
so? Ich fühle mich sofort zurückversetzt. Und auch was du gesagt hast, du bist nach Hause und bist dann sofort wieder zurück in die Heimat. Ganz ehrlich, meine erste Nase, Crystal, was war so dumm. Ich war auf einer Party in Hannover, auf einer Hannover Hardcore, so halt, ja, naja, Hardcore-Techno, dies, das. Und ich habe da einen Typen kennengelernt, den fand ich total cool, wir haben mega gefeiert. Er so, ja, der kam aus Wolfsburg. Er sagt, ich fahre jetzt noch auf den Chill, willst du mitkommen? Ja, na klar, kleinen Schmotte fährt mit, keine Ahnung, wer diese Leute sind, aber egal. Dann saß ich da in einer Bude von einem Pärchen, sie war super lieb, mit der habe ich tatsächlich heute sogar noch Kontakt. ihr Freund war, ja, war auch ganz nett, aber auch irgendwie ein bisschen komisch. Und der Bruder des Bruders, was laber ich da? Der Bruder ihres Freundes, der war schon eine ganze Weile auf C. Und ich weiß noch, wir saßen da und ich weiß nicht mehr, wie wir drauf kamen. Auf jeden Fall meinte ich dann so, ja, also Heroin würde ich ja niemals anfassen, aber Crystal, das würde ich ja immer ziehen. Und dann sitzt sie da und sagt, ja, das trifft sich ja gut. Nachher kommt einer, der hat was dabei. Und ich war auf Dingern gewesen, also ich hatte mir vorher schon Ecstasy reingehauen. Und dann kam er irgendwann und sie dann dahin, hier, und Schmürri würde gern mal und so. Und ja, alles klar. Er mir eine Nase fertig macht, echt nicht groß, ne? Und ich habe richtig mit mir gehadert. Ich wusste ja, was es ist. Ich saß da mehrere Minuten vor und er noch so, du musst es ja nicht machen, wenn ich will. Ich sag, doch, ich will jetzt. Und ich war richtig aufgeregt. Ich dachte so, fuck, mache ich das jetzt wirklich? Okay, komm, scheiß drauf. Dann habe ich diese Leine gezogen und ich weiß noch, sobald dieses Zeug in meiner Nase war, ich das Gefühl, alles ist boom, weg. Ja. Also alles ist zerfetzt. Ich wusste nicht mehr, ist meine Nase noch da oder ist die Scheidewand schon durch? So, als wäre alles, also es war so ein krass, so, also kein gutes Gefühl. Es war echt unangenehm, ne? Also das ist so, das durch die Nase zu ziehen ist heftiger als alles andere, weil es, du weißt nicht, ob deine Nase überhaupt noch existiert gerade, weil es so, ja, es, ja, so kleine Kristalle, die sich, wie so kleine Glasscherben, die sich irgendwie durch deine Nase bohren. Naja, und, dann fand ich den Turn ja mega geil, vermutlich auch noch in Kombination mit den Dingern, ich weiß es nicht. Und habe, glaube ich, am nächsten Tag, also ich habe gleich das ganze Restwochenende da verbracht. Ich meine, ich habe dann auch noch ein, zwei Nasen gezogen. Dann bin ich nach Hause und ich glaube, ich war, wenn überhaupt, eine einzige Nacht zu Hause. Vielleicht auch nur ein paar Stunden, ich weiß es nicht mehr. Und bin am Abend wieder zurück von meiner Heimat nach Wolfsburg gefahren. Oh, warte ganz kurz. Ich wurde gerade angerufen, sorry. ja, genau, und ich weiß noch, ich musste, wenn ich von Celle nach Wolfsburg gefahren bin, in Lehrte umsteigen und ich hatte da Aufenthalt. Und ich weiß da noch, wie mich die Leute alle angeguckt haben und so. Und ich mir schon dachte so, Junge, was ist mit euch? Was habe ich, irgendwas in der Fresse oder was? Ja, nach den 4 Wochen, wenn ich mir dann mal meine Bilder angeguckt habe, konnte ich ganz klar sehen, dass man mir schon nach 3-4 Tagen ansehen konnte, wie zerstört ich eigentlich bin. Und was auch ganz toll war, eine Bekannte von mir, die ich immer nur auf Festivals gesehen hatte, mit der war ich zusammen auch auf einem Festival wieder gewesen. Und ich weiß noch, wie sie danach meinte, ganz ehrlich, wenn du damit nicht aufgehört hättest, hätte ich nichts mehr mit dir zu tun haben wollen. Nach 4 Wochen, ne? Sie sagt, du warst so anders und so, da war ja auch keine, also in mir war keine Emotion mehr. Bei mir hat das genau andere Dinge rausgekriegt. Ich war nicht wütend, ich war einfach tot. Bei mir gab es gar keine Emotion mehr. Also es war, ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Der Anruf hat mich gerade vorausgebracht.
Warte mal ganz kurz, ich mach mal ganz kurz die Küchentür zu. Warte mal.
Ja. Ja, war das total krass. Ich glaube, bei mir fing das auch relativ schnell an, dass das Zeug irgendwie aus mir schon gesprochen hat, aber auf einer anderen Ebene. Nicht so dieses, ich kann das nicht richtig beschreiben, aber bei mir war, ich war halt komplett emotionslos. Mir war alles egal. Du hättest auch umkippen können, weil mir egal gewesen, hätte ich da vermutlich liegen gelassen. Weißt du, was ich meine? So war ich dann nämlich drauf. Und das war schon, ist schon echt ein krasses Zeug. Für mich persönlich war das geil, weil für mich, ich habe immer zu viel Emotionen gehabt. Das war gerade voll laut. Genau, ich habe immer zu viel Emotionen gehabt, aber Wut und sowas konnte ich auch nicht rauslassen. Deswegen war das aber geil, eine Droge zu haben, die einfach alles, die mich so tot macht innerlich, weißt du?
Okay.
Ja.
Na, ich habe eine Story, das war auch relativ am Anfang, als ich angefangen habe zu konsumieren.
Ganz kurz, tipp mal bitte nicht auf deiner Tastatur rum, das ist richtig laut.
Ja, ich musste kurz tippen, weil der Computer sich sonst in Ruhemodus versetzt hätte.
Okay.
Also ich habe noch eine Story von den ersten Malen, als ich konsumiert habe. Und zwar wir haben eigentlich immer bei einem Kumpel konsumiert, der hat alleine gewohnt so. Und der das Zeug mitgebracht hat, der war beim Bund. So. Ich habe zu dem Zeitpunkt in Berlin gewohnt, der beim Bund, ich weiß nicht, der war irgendwo in Süddeutschland. Und ja, und der andere war halt immer auf Montage. Das heißt, wir haben immer bei dem zu Hause, der sonst auf Montage war, konsumiert. Und der war irgendwie ein Wochenende lang nicht da. So, und da wussten wir nicht, wo konsumieren wir jetzt. So, weil bei dem Typen, der beim Bund war, der hat ja noch bei seinen Eltern gewohnt. Ich war, wenn ich in der Heimat war, auch bei meinen Eltern. Also ging nicht, ne? So, und uns war klar, wenn du dann da ein paar Stunden sitzt, das kannst du auch nicht im Auto machen. Es war auch Winter. Und auf jeden Fall hat er dann zu mir gesagt, naja, komm, dann lass ein Hotelzimmer.
Ich wusste, dass du das sagst.
Und es war so schlimm, ey, wirklich, das war, ich glaube, das war einer der schlimmsten Momente in meinem Leben, weil wir haben dann tatsächlich in einer Nachbarstadt ein Hotel gebucht, wo der Typ, der da unten war und das Hotelzimmer aufgenommen hat, den kannte ich.
Ach du Scheiße.
Also der kannte uns auch oder kannte mich zumindest vom Sehen auf jeden Fall. Und es war ein furchtbares Gefühl. Und ich weiß sogar noch, was ich anhatte. Ich hatte eine, also eigentlich eine dicke Strumpfhose an. War ja Winter, dicke Strumpfhose und Stiefel und eine Jeans, eine kurze Jeanshose drüber. Mhm. Und wir waren auf dem Hotelzimmer, wir haben uns das Zeug da reingeballert. Ich weiß noch, dass irgendwann hat es einen ganz, ganz komischen, da hat sich die Stimmung irgendwie ganz komisch dann gedreht. Ich kann nicht mehr sagen, warum, wieso, weshalb, aber auf jeden Fall natürlich dann auch mit dem Typen rumgemacht und so.
Natürlich.
Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich war halt auch immer einer von denen, die gesagt hat, hier, oh, willst du noch eine? Ja, na klar. Also ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, ob das ab irgendeinem Punkt zu viel ist.
Ja, ja.
Ich habe keine Angst gehabt davor. Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwann ins Bad gegangen bin und gemerkt habe, so, ey, dir geht's echt irgendwie ganz komisch. Und dann bin ich am Spiegel vorbeigelaufen und bin nochmal so zurück.
Boah, du darfst niemals auf Drogen in den Spiegel gucken, ey.
Und hab mir ins Gesicht geguckt. Ich habe mich nicht erkannt. Das war total krass. Also ich habe nur noch schwarz gesehen. Da war nichts Braunes mehr drumherum. Und dann dachte ich mir, okay, stellst dich mal ganz kurz unter die Dusche. Und also im Leben nicht. Ich mit meinen Haaren, meine Haare, ich habe ja immer, ne, also ich habe die eigentlich immer irgendwie glatt gemacht gehabt. Und wenn da nur ein bisschen Wasser dran gekommen ist, dann wird das ja so ein übelster Lockenkopf. Mm. Also ich hätte mich nie freiwillig unter die Dusche gestellt, weil ich auch gar nichts mit hatte, um meine Haare wieder in Ordnung zu bringen. Ne? Und stand dann unter der Dusche, kam da wieder raus und habe den Mund so offen gehabt. Und also keine Ahnung, ob es wirklich so war, aber in meinem Film, ne, im Spiegel, hatte ich eine blaue Zunge.
Ach du Scheiße.
Und halt diese noch nassen, lockigen Haare.
Gott.
Und ich weiß auch, dass ich an dem nächsten Tag das war so creepy. Ich bin den nächsten Tag dann aus dem Hotel raus mit dem Typen. Meine Strumpfhose war zerrissen. Ich kam mir vor wie eine Nutte. Ich weiß nicht, warum diese dicke Strumpfhose zerrissen war. Kann ich nicht mehr wiedergeben. Ich weiß, dass er mich nach Hause gebracht hat. Und mein Auto stand noch bei dem irgendwie da im Ort. Das heißt, er musste mich auch wieder abholen, damit ich dann irgendwann wieder zu meinem Auto kann. Aber ich habe gesagt so, ey, ich muss erst mal klarkommen. Ich muss erst mal klarkommen zu Hause. Ich sag dir Bescheid, wenn ich fertig bin. Und wenn du
mit klarkommen.
Naja, und wenn du mich wieder zu meinem Auto bringen kannst. Und ich weiß noch, an dem Tag war Stromausfall.
Ach du Scheiße.
Das heißt, ich war in meinem Paranoia-Schub, war dann irgendwie auch noch Stromausfall bei meinen Eltern. Ich dachte, die holen mich. Und dann kam er irgendwann nachmittags, hat mich dann abgeholt, mich zu meinem Auto gefahren. Und ich weiß noch, dass ich dann vor meinem Auto stand und irgendwie überhaupt nicht mal wusste, wie fährt man. Und dann bin ich noch mit rein zu, weiß nicht, der hatte da jemanden besucht. Und dann hat er angefangen, die Mutter von einer Freundin von mir anzugraben, die da gewohnt hat. Und dann hat er mit der Mutter rumgemacht und ich war so, was? Ich kam überhaupt nicht hinterher. Und ich weiß, das war das schlimmste Wochenende überhaupt. Ich habe mich gefühlt wie eine Prostituierte, wie diese zerrupten Sachen, dieses Hotel, dieser Typ, der da gearbeitet hat, den ich kannte und der wusste, ich wohne ums Eck. Ne? Also das war alles so eklig.
Oh Gott, ich fühl's voll, ey. Oh nein.
Ja.
Oh Gott.
Schrecklich.
Ey, Hotelpartys haben wir auch öfter gefeiert. Tatsächlich war es bei uns aber Koks. Und ich bin ja in einer Gegend aufgewachsen, in der ich gefühlt das einzige deutsche Mädchen war. Und was meinst du, wie toll das aussah, wenn ein deutsches Mädchen mit vier Nicht-Deutschen in ein Hotel geht? Also wir waren, ich glaube, in meiner Heimat direkt waren wir, glaube ich, nie im Hotel. Oder einmal. Doch, oh Gott, einmal, glaube ich. Naja, und ansonsten immer in Hannover. Es war aber eigentlich immer ganz... Ich will nicht sagen, es war ganz witzig, weil das war es ja eigentlich auch nicht. Wir müssen mal festhalten, ich war damals 15 zu dem Zeitpunkt, ne? Also Junge, was? Krass. Und die waren alle wesentlich älter als ich. Die müssen auf jeden Fall alle mindestens schon volljährig gewesen sein, weil fast alle einen Führerschein hatten. Und aber es war, damals fand ich es witzig. Und mir ging es auch immer gut, bis auf einmal, wo mir richtig schlecht geworden ist vom Koks. Ich weiß auch, dann saß ich am Fenster. Drei der vier Typen haben sich einen Scheiß dafür interessiert und einer kam zu mir, der hat sich um mich gekümmert, das weiß ich auch noch. Da dachte ich auch so, stell dir mal vor, die passiert hier wirklich was, die lassen dich doch hier liegen, ey. Hm. Die, wenn wirklich wie so eine Prostituierte, ne? Einmal, ne? Also ich habe jetzt nicht jedes Mal mit denen da irgendwie was gehabt und schon gar keine Gangbang-Partys oder sowas, weißt du? Aber ich weiß, was du meinst mit diesem Gefühl. So habe ich mich auch gefühlt. Dieses irgendwie, ja, wie so eine Prostituierte eigentlich. Du gehst da jetzt rein, führst dein Doppelleben, bummst da mal kurz für Koks oder was. Oder so war es nicht, aber so kam ich mir vor.
Ja, du hast bei, für alle, die das jetzt noch nicht gehört oder gesehen haben, Schmerri hatte ja letztens eine Folge bei Aktenkundig.
Alles Aktenkundig,
genau. Ja. Und da hast du was gesagt, du hattest mehr Glück als Verstand.
Ja.
Und das ging mir im Nachhinein auch so. Ich so viele Sachen, wo ich mir denke, fuck, Alter, du bist komplett drauf Auto gefahren. Die haben dir ja nie den Führerschein weggenommen. Die haben dich nie angehalten. Wenn sie dich angehalten haben, dann war es irgendwie, also ich muss wahrscheinlich so. Aber ich bin immer durch alles durchgekommen. Klar, da sind auf jeden Fall auch Sachen passiert, wo ich im Nachhinein sage, boah, scheiße, Ise, aber ich lebe noch. Und wir sitzen heute hier, wo wir sitzen. Also wir haben mehr Glück als Verstand gehabt, auf jeden Fall. Also gerade als Frau ist das auch echt nicht ungefährlich.
Und dann auch noch als junge Frau. Guck mal, ich war 14, als ich angefangen habe zu konsumieren. Mit 14 bin ich auch das erste Mal von zu Hause abgehauen. Mit 15 habe ich diese Koks-Partys im Hotel gefeiert. Dann bin ich mit 16 schon, keine Ahnung, ins Ausland gefahren zum Feiern. Also nach Holland immer. Und Alter, ich habe so viele Leute kennengelernt, bei denen ich gechillt habe, die ich gerade erst kennengelernt habe und sowas auch, ne? Wo ich auf einmal 3-4 Wochen verbracht habe, wie so ein Nomade, ey. Und ja, wirklich. Und das war echt, das ist so krass. Und da sind so viele Dinge passiert, die schon echt unschön waren, die aber auch immer noch mal schlimmer hätten ausgehen können.
Ja.
Das ist so krass. Und deswegen, ja, als Frau ist es immer noch mal was anderes, ne? Es ist echt krass. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, diese Frage wurde mir nämlich schon ganz häufig gestellt, auch damals, ich musste mal zur Polizei, weil jemand aus unserem Kreis angezeigt wurde. Und dann wurde mir die Frage gestellt, wie finanzierst du dir als kleines, junges Mädchen denn deine Drogen? Und das wollte mir die Polizisten damals, ich habe mal den Polizeibericht zu lesen bekommen, also ich hatte den damals anfordern lassen über meinen Jugendgerichtshelfer und so weiter. Und ich erinnere mich noch, dass da drin stand, den genauen Wortlaut kriege ich nicht mehr hin, aber sowas in der Art wie, naja, dass man mir nicht glauben könnte, dass ich in dem Alter ohne Job nicht irgendwas dafür tue, um an Drogen zu kommen. In dem Sinne habe ich daraus verstanden, dass sie denken, ich gern schaffen. So, deswegen auch an dich die Frage, wie hast du das denn konsumiert, wollte ich gerade sagen. Also wie du es konsumiert hast, wissen wir aber. Wie hast du es denn finanziert?
Durch die Nase. Tatsächlich kann ich auch da wieder deinen Beitrag zustimmen von Alles Aktenkundig. Bei mir war das auch so, dass ganz viele Sachen, ich glaube, ich hatte halt Glück, dass ich immer mit Jungs zusammen bin, die irgendwie auf mich abgefahren sind. Von daher war das eigentlich relativ easy, da ranzukommen, ohne was zu bezahlen. Und als ich dann an den Punkt kam, es bezahlen zu müssen, weil es nicht mehr ging, ne? Also weil einfach die Mengen zu groß geworden sind. Da war ich ja schon in der Ausbildung. Da ging mein komplettes Gehalt für Drogen drauf. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass ich kurzzeitig mit meinem Bruder zusammen gewohnt habe, weil er sich gerade aus einer Beziehung gelöst hatte. Und eigentlich hatten wir ausgemacht, wir teilen uns die Miete. Der hat die Hälfte der Miete nie gesehen. Der hat irgendwann meine Wohnung alleine bezahlt. Essen musste ich nichts, weil also ich habe ja keinen Hunger mehr gehabt. Und alles, was ich dann bezahlen musste, war der Sprit, um hin und her zu fahren und das Zeug zu kaufen.
Und damals war der Sprit ja auch noch günstig, ne?
Ja. Krass. Also, als ich selber finanzieren musste, weil es mengentechnisch für zu groß gewesen wäre, da habe ich dann schon Geld verdient. Ja, und vorher war es halt wirklich einfach nur verdammtes Glück. In Anführungszeichen, ne? Einfach nur Vollidioten um mich gehabt, die sich gedacht haben, oh, der schenkst du mal einen Gramm, dann vielleicht lässt du dich mal ran oder so.
Ja, kenne ich auch sowas. Also ich habe auch immer entweder jemanden dabei gehabt, also manchmal saßen wir auch mit mehreren Leuten bei einem, der vielleicht auch verkauft hat selber und deshalb immer, gerade was jetzt so PEP, also Amphetamin angeht, war immer ein Übermaß irgendwo zu finden oder ich hatte einen Freund, der was hatte oder auch vertickt hat oder eine beste Freundin, mit der wir zusammen dann, das waren halt kleine Mengen, ein paar Dinger mal hier, ein paar Dinger mal da, ne, oder so. Oder ich habe mich dann auch mal selber daran versucht zu verkaufen. Das waren dann aber eher so, mein Crystal Ex, nenne ich es jetzt mal, der hatte mir mal ein bisschen was mitgegeben, so 50 Dinger und ich weiß gar nicht mehr, ein paar Gramm Pep, auf eine Party. Naja, da ich ihn danach nie wieder gesehen habe und wir gerade eh dabei waren, uns dann zu trennen, ach, das kannst du halt auch nicht Beziehungen nennen, 4 Wochen, was ja. ist das, ne? Habe ich halt einfach das alles raus und ja, den Rest für mich behalten und das Geld halt auch für mich behalten und hatte dann für die nächste Party auch noch was. genau, und später dann war es bei mir so, ich bin ja dann irgendwann beim Heroin gelandet. Da bin ich dann klauen gegangen, ne? Also das war dann Beschaffungskriminalität, weil ich keinen Job hatte und ich wäre auch nicht arbeitsfähig gewesen, deswegen auch hier einen Heidenrespekt an die Leute, die das hinkriegen. Ja, was ich gerade noch mal sagen wollte, das ist mir vorhin eingefallen, als du meintest, dass so die aufputschenden Drogen deine waren, ne? Das war so genau dein Ding. Das habe ich auch immer so empfunden. Gerade Ecstasy war meine Droge einfach. Das hat mir damals vermeintlich alles das gegeben, was ich dachte, was ich bräuchte. Auch Selbstbewusstsein. Ich war auch als Kind krankhaft schüchtern. Ich bin überzeugt davon, dass ich eine Art Sozialphobie hatte schon als Kind oder so. Ich war auch früh depressiv und alles und es wurde aber halt niemals diagnostiziert. Und durch Drogen bin ich halt natürlich viel selbstbewusster geworden, auch in Anführungszeichen, weil es ist nur vermeintlich so. Und irgendwann habe ich das erste Mal Benzos genommen, also Benzodiazepine, Tabletten zur Beruhigung unter anderem. Aber tatsächlich da vorerst nur, um runterzukommen von meinem Dinger-Turn, von meinem Amphetörn oder was weiß ich für ein Turn. Und bin dann ja doch irgendwann tatsächlich bei den Opioiden gelandet, also beim Heroin und so auch. Was ich niemals gedacht, also nicht, dass ich da überhaupt mal lande, das irgendwie war das absehbar. Ich habe ja auch die Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen und dachte mir so, oh geil, ich will nach Berlin und abstürzen. Total gestört.
Ja. Mhm.
Aber ja, ich bin dann tatsächlich bei den sedierenden Drogen gelandet, was ich so halt nicht gedacht hätte, dass das mein Ding wird. Was auch eigentlich nicht so richtig mein Ding, weil ich mochte den Turn auch von Tabletten und so. Aber du schläfst ja schnell ein davon. Und das mochte ich nicht, weil ich wollte ja was mitkriegen von meinem Turn. Und ich wollte verschmiert sein und ich wollte drauf sein und ich wollte dieses Gefühl halt miterleben. Und das ging halt nicht, wenn du immer einpennst, weil du so dicht bist. Deswegen, das war immer was ich absolut nicht mochte an diesen Drogen, egal wie geil der kurze Turn war. Ich habe es trotzdem eine ganze Weile konsumiert. Aber hier war es tatsächlich, glaube ich, dann das beim Heroin so, wenn ich an die Heroinzeit denke, ist alles so dunkel, grau und gleichgültig. Das ist nochmal eine andere Gleichgültigkeit als beim Crystal. Beim Crystal war ich emotional tot. Ja. Und so war es halt irgendwie so eine gewisse Gleichgültigkeit. Und ich glaube, das ist das, was ich in dieser Zeit gebraucht habe. Ja. Genau, aber war ganz interessant, so wie viele das, also jetzt, du jetzt auch, das so empfinden, dass das ist meine Droge, dieses Aufputschende, nicht schlafen, abnehmen, bla bla bla. Ich liebe die Welt und die Welt liebt mich oder was auch immer. Oder ich bin der Geilste. Wobei ich da, ganz kurz, fällt mir auch noch ein, letztens auch ein Gespräch drüber hatte beim Koks, ob es vielleicht gar nicht so ist, dass das Koks dich zum krassesten Macker macht, sondern einfach nur die schlechten Eigenschaften, die eh schon in einer Person stecken, verstärkt werden. Weißt du, wie ich das meine? Dass man gar nicht pauschal sagen kann, dass Koks lässt dich denken, du bist hier der krasseste Macker, sondern dass das irgendwas ist, was schon in dir steckt und deswegen bist du am Ende so ein Wichser. Weißt du, was ich meine?
Also dieses Gefühl, ich bin's so, das hatte ich tatsächlich nie. Also dass ich gedacht habe, so, hier, mir kann keiner was und ich bin die Geilste, das hatte ich nie. Aber ich hatte diese krassen Selbstzweifel nicht mehr. Ich meine, mein Kanal heißt nicht umsonst Selbstzweifelkanal, weil das permanent ich irgendwie alles durchgehe, auch jetzt, währenddessen wir sprechen, ich
mich
denke, oh,
ja.
Alles so bekloppt,
ach, Mensch. Ach, alles gut.
Die Selbstzweifel waren halt ruhig gestellt und diese Angst war halt weg. Und was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, zu dem von vorhin nochmal, wie man sich die Drogen beschafft hat. Also ich war auch ein Meister, und ich denke, das wird vielen Süchtigen so gehen, ein Meister der Manipulation. Also ich habe die Leute, wo ich wusste, also am Anfang habe ich ja immer nur von diesem Freund bezogen, der von der Bundeswehr kam. Natürlich bin ich dann irgendwann zu demjenigen, von dem er es hatte. Und mit dem habe ich dann eine Freundschaft aufgebaut. Bei dem habe ich regelmäßig nachgefragt, wie geht's dir? Kann ich dir irgendwie was...
Na krass, tun? Nee, so war ich nicht.
Doch. Also ich habe immer versucht, weil ich auch gemerkt habe, so, oh, das ist ein Kippelkandidat. Also der war schon so durch, der hat halt selber konsumiert, ne? Und als ich gemerkt habe, so, oh Mann, also entweder der kriegt halt irgendwann mal eine richtige Krise, da fällt meine Quelle weg, und der fühlt sich einsam und so. Also ich habe dann halt immer mal nachgehakt, so, hey, na, wie geht's dir? Und ich bin am Wochenende da und ich weiß nicht, dann hat er sich mal eine Woche nicht gemeldet, dann habe ich eine Freundin hingeschickt, habe gesagt, guck mal, ob der Briefkasten noch voll ist, ob der noch lebt, so, ne? Also ich habe versucht, da einen Kontakt zu halten, all die Jahre. Aber so.
Ganz kurz, war das denn wirklich nur diese Manipulation, weil du an Stoff kommen wolltest, aber lag dir wirklich irgendwo was an dem Menschen?
Also ich glaube, wenn wir über den Stoff nicht irgendwie in eine Art Verbundenheit gekommen wären, hätte ich mit dem keinen Kontakt gehabt, nee. Also der hatte komische Ansichten, war auch so ein bisschen rechtslastig und so. Also es war irgendwie alles überhaupt nicht meins.
Ja, oh Gott.
Aber ich kannte den halt von früher noch, als ich im Club gearbeitet habe, an einer Bar. Da war er, ist ja auch real, auf jeden Fall.
Okay.
Auf jeden Fall kannten wir uns von der Arbeit im Club und da, klar, also wir haben uns vorher schon gekannt, gegrüßt und so, aber es war jetzt nicht so, dass der war mir irgendwie hammer wichtig. Also der tat mir dann leid, weil ich gemerkt habe, wie krass einsam und crazy der halt geworden ist. Mm. Ne?
Und das ist ja zu deinem Vorteil gemacht.
Vorteil
genutzt so.
Ja.
Ja,
schon.
Kenne ich auch sowas, dass man auch viel mit Leuten gewesen ist, mit denen man normalerweise nie was zu tun hatte. Und ich hatte auch den einen oder anderen Freund, der mich eigentlich nicht interessiert hat. So, aber so richtig, also das habe ich, glaube ich, nicht bewusst gemacht, dass ich bewusst nachfrage, so, hey, na, wie geht's dir? Wollen wir uns sehen und so? Also nicht, um den auf meine Seite zu ziehen. Ich glaube, wenn ich die manipuliert habe, also wusste ich das damals selber nicht. Dann, also ich werde schon irgendwie klar gewusst haben, da gibt's Stoff, da will ich hin, also muss ich nett sein, in Anführungszeichen. Ja. Aber ich glaube, das habe ich nicht bewusst gemacht, weil ich damals selber noch gar nicht so bewusst gelebt habe, dass ich das überhaupt hätte einschätzen können. Es gab dann mal eine Zeit, als ich dann schon älter war und zwischendurch auch schon mal clean war und so, da habe ich mich bestimmten Leuten ganz bewusst auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, weil ich wusste, ach, na, den könnte ich noch mal gebrauchen. Ja. So, weißt du, weil ich dachte so, oh, schauen wir mal, weiß ich nicht, vielleicht kann ich da nochmal günstiger Stoff kriegen oder er schenkt's mir oder er fährt mich rum, da hatte ich auch noch keinen Führerschein und all so eine Sachen, ne? Also das ist manipulative Schick auf jeden Fall in mir.
Verstehe mich nicht falsch, ich habe das damals nicht, ich hätte das niemals als Manipulation bezeichnet. Ich war damals auch der festen Überzeugung, dass der Mensch mir wichtig ist.
Ach so, okay.
Jetzt mit viel Abstand und ich sag mal auch mit der Programmarbeit, die ich so mache in meiner Selbsthilfegruppe, weiß, dass das einfach nur Verbindung
Mittel zum Zweck war.
Ja, genau, ja. Verbindung halten. Und dieses, na warte, ich lass dich mal gruseln.
Entschuldigung. Jetzt.
Und dieses, was ist das? Schnüre?
Schnürchen.
Geil.
Aber schwedische Schnürchen. Nicht die geilen Schnürchen aus Deutschland, sondern schwedische. Und ich muss sagen, ich finde die aus Deutschland geiler. Warte, halt sie mal kurz in die Kamera. Ihr könnt es alle nicht sehen und es knistert. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Diese. Schnüre. Okay, erzähl, Entschuldigung.
Alles gut. Ich glaube, so diese, wovon du vorhin gesprochen hast, so diese Benzos und so. Also ich habe dann nach einem schweren Bandscheibenvorfall, einem schweren doppelten Bandscheibenvorfall, irgendwann Tilidin bekommen in Tropfenform und habe natürlich, ne, also Maximaldosis komplett ausgereizt und natürlich, also komplett drüber gelebt. Und das ist ja das komplett Konträre zum Crystal gewesen und gleichzeitig hat es mir aber für den Zeitpunkt, weil ich mich ja sowieso nicht gut bewegen konnte und Schmerzen hatte und so, viel alleine war, sehr depressiv, war das auch wieder auf seine andere Art geil. Also ich weiß, wie froh ich war über dieses endlich abschalten. Mhm. Und das ist tatsächlich auch...
Ja, oh mein Gott. Ja, Entschuldigung, erzähl. Das hat mich gerade voll euphorisch gemacht. Erzähl.
Das ist tatsächlich auch eine Sache. Also es gibt tatsächlich keinen Tag, an dem ich nicht an Crystal denke. Also an diese, wie ich mich da gefühlt habe und auch wie ich mich gefühlt habe mit Tilidin beispielsweise. Dieses einfach mal Ruhe im Schädel haben, das ist das, was mir seit über 4 Jahren wirklich fehlt. Also dieses nur mal ganz kurz abschalten. Ich will, also diese Gedanken, das läuft ja permanent. Und ich habe jetzt klar so meine Sachen, womit ich das ein bisschen abmildern kann, wo ich ein bisschen Ruhe reinkriege, wo ich ein bisschen Energie loswerde, aber es ist nicht wie mit Drogen, wo ich richtiges Abschalten erlebt habe.
Ja. Ich weiß absolut, was du meinst. Ganz kurz einmal zu den Schmerztabletten, also Teledin und so weiter, habe ich nie vertragen.
Krass.
Streichelst du gerade deinen Hund?
Nee, in meine Knie.
Ach so, das war richtig laut. Hört man das von mir auch? Hört man das von mir? Witzig. Ja, wir geben auch Streichelkurse, liebe Leute.
Nee, auf jeden Fall. So.
Okay, ich muss kurz los. Nein, auf jeden Fall zurück zum Thema. Alter, was ist das für eine große Buddel? Ist das 2 Liter?
2 Liter,
ja. Ach, der Jemini. Ja, dann immer schön da trinken nicht vergessen, ne?
Gönn dir.
Und ich muss mir unbedingt angewöhnen, nicht immer Kohlensäure zu trinken, wenn ich aufnehme. Ich muss mir die ganze Zeit das Aufstoßen unterdrücken. Tabletten, so, genau. Habe ich nie vertragen, wurde mir immer schlecht von und so weiter, bla bla bla. Fand ich voll schade, weil ich dachte so, ja, wenn ich schon kein Heroin mehr nehmen kann, hätte ich ja wenigstens das nehmen können. Nein, Bullshit. Mhm. Und was ich auch gemerkt habe, als ich schon von den illegalen Drogen weg war, ich habe trotzdem irgendwann angefangen, wieder Benzos und so zu konsumieren und Alkohol. Fand ich ja super geil. An dieser Stelle aber sei einmal gesagt, don't try this at home, weil das so gefährlich ist. Generell sei auch nochmal gesagt, alles, was wir hier besprechen, ist absolut nicht zur Verherrlichung gedacht, sondern darüber, dass wir über unsere Erlebnisse berichten und aufklären und zeigen, wie scheiße es eigentlich sein kann und was daraus resultiert. Ich weiß, das kann manchmal ein bisschen anders ankommen, ein bisschen anders klingen, aber es geht da nicht darum, irgendwie zu sagen, boah, Drogen sind geil, nimm sie, weil das ist definitiv nicht so. Wobei ich auch hier noch ergänzen muss, ich verteufel nicht die Drogen, sondern den Umgang damit. So. Und es kommt auf die Droge drauf an, das muss ich auch dazu sagen. nee, genau, auf jeden Fall habe ich dann immer Benzos und Alkohol mir reingehauen und ich weiß auch, als ich das erste Mal wieder Benzos genommen hatte, Diazepam, da habe ich gerade meine Realschule nachgeholt und ich saß in der Schule und ich habe mir die eingeworfen und ich weiß doch, es war so, ich war so entspannt, so mega entspannt und ich dachte mir so, ja Mann, ey, das hat mir voll lange gefehlt und ich habe auch nie wieder etwas gefunden, womit ich mich so entspannen konnte. Mhm. Und ich, bei mir besteht ja auch noch diese ADHS-Problematik. Dementsprechend, ich habe das gerade jetzt in meinem Urlaub gemerkt, ich war alleine unterwegs, ich war wandern, war mega geil, aber denkst du, mein Kopf hält einmal die Fresse?
Nee.
Durch, nee. Süß. Nee, wirklich durchgehend. Also es ist ja egal, was ich gemacht habe, wo ich hingegangen bin und wenn ich nur darüber gedacht habe, wie geil diese Aussicht ist und oh, ist das schön hier und oh mein Gott, ich habe es geschafft, oh mein Gott, wie geil und selbst da, es ging ja gar nicht. Also mein Kopf hält einfach nicht die Fresse und das merke ich halt ganz besonders doll, wenn ich ja alleine auch wandern gehe oder so, wenn ich ganz viel Ruhe habe. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum ich so viel am Handy hänge. Weil je schlechter es mir geht, umso mehr Zeit verbringe ich am Handy, umso mehr bin ich aber auch abgelenkt. Und sobald ich mich dann hinlege zum Schlafen oder so, prasselt ja alles wieder auf mir ein. Einmal natürlich klar, weil du abgelenkt warst, aber auch, weil meine eigenen Gedanken ja, es kommt das Gleiche hinaus, gar nicht fließen konnten. Deswegen hat mein Handy auch so ein, das ist Segen und Fluch zugleich, wirklich. War das das, was ich sagen wollte? Ja, genau, mit den Benzos war das. Das war für mich auch so. Und ich habe bisher auch nichts gefunden, was irgendwie mal dafür sorgt, dass mein Kopf die Fresse hält, dass ich mich wirklich richtig entspannen kann. Oder ja, ne, das, also ich kann das nachempfinden.
Das ist krass, dass wir jetzt gerade zu dem Thema kommen, weil ich habe vor knapp einem Monat meine Medikamente für die Nacht, also ich bin immer Antidepressiva und was für die Nacht, zum Schlafen, zum Runterkommen. Und ich habe das Medikament gewechselt. Und davor habe ich mich, also das Nachtmedikament gewechselt. Und ich habe mich jahrelang, ich habe eigentlich gemerkt, dass das Medikament doll den Appetit anregt und so weiter und so fort. Und konnte mich davon aber nicht lösen, weil ich diesen Kick, den
das Medikament,
ja, na klar.
Natürlich.
Diesen einen Moment, wo du merkst so, oh, jetzt klatscht's, so, jetzt wirst du müde, deine Nase geht zu, so, das ich habe gemerkt, dass das noch ein Ding war, an dem habe ich noch festgehalten, so ein bisschen. Obwohl jetzt natürlich Medikament und von außen verschrieben und bla bla bla, ist alles richtig, aber ja, also da habe ich gemerkt, da habe ich dran festgehalten. Und jetzt, wo wir auch drüber sprechen, fällt mir ein, es gab damals Schlaftabletten, Stilnox hießen die. Okay. Die hatte mein Vater, der auch schwere Schlafstörungen hat, schon immer gehabt hat. Und ich weiß nicht, seine Frau hatte irgendwie damals Tabletten besorgt oder so. Oder er selber beim Arzt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatte die da gehabt und da ging es mir mal irgendwie sehr schlecht. Und da hat sie mir eine Tablette gegeben. Und ich bin ihr hinterhergelaufen. Also sie hatten das im Schlafzimmer und in einer kleinen Schachtel und hat sie mir das rausgegeben und hat sie gesagt, hier, mal gucken, schläfst du vielleicht heute Nacht ein bisschen besser. Also das war wirklich nur ein einmaliges Ding. Das war nur für ein einmaliges Ding gedacht und ich war halt so durch, weil seit ich denken kann, halt immer Probleme mit dem Schlafen gehabt. Und ich weiß noch, wie das auch, das war so krass, das hat bei mir so reingehauen, dass ich dachte, oh scheiße, also das möchte ich auf jeden Fall morgen und übermorgen und übermorgen und übermorgen wieder. Und dann war klar, okay, die Tablettenschachtel war sehr schnell leer und die haben das dann auch nicht nachgekauft. Es hat mich niemand darauf angesprochen, dass die Tabletten leer waren. Generell war das irgendwie so ein Thema, was so im Nachhinein, meine Eltern sagen, sie haben es nicht mitbekommen. Und ich glaube, an vielen Stellen kann ich das auch verstehen, dass sie es nicht mitbekommen haben, weil ich mich ja so selber auch auf Abstand gehalten habe, versucht habe, irgendwie denen nicht so in die Augen zu gucken und nicht so viel Zeit mit denen zu verbringen und denen möglichst aus dem Weg zu gehen und so. Aber gleichzeitig so, wenn ich zurückgucke, wer ist Ise? Also das weiß ich ja eigentlich erst seit 4 Jahren so richtig. Und wer war ich damals? Das ist total schräg, weil diese beiden Personen haben nichts miteinander zu tun, so gar nichts.
Und an der Stelle können wir einmal einen Cut machen und das einfach mit in die nächste Folge nehmen, weil wir sprechen jetzt schon eine Stunde. Was? Es ist so heftig, wie schnell die Zeit mit dir vergeht, das ist unfassbar. Ja, wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich sagen, wir machen hier mal einen Cut.
Ja, klar.
Gerne. Und machen dazu gleich mal eine neue Folge.
Ja.
Okay, so. Ja, genau, an der Stelle können wir mal einen Cut machen. Und ja, schön, dass du da warst, liebe Ise. Vielleicht hören wir dich ja jetzt noch ein paar Mal öfter. Ansonsten haben die Zuschauer, hätte ich fast gesagt, die Zuhörer ja jetzt erstmal einen groben Einblick bekommen, einen groben, detailreichen Einblick. Und möchtest du noch irgendwas sagen, so als Abschluss deiner ersten Folge?
Also, es ist total krass, wenn ich mit dir drüber spreche, bin ich gefühlt auch wieder in diesen Momenten drin.
Ja,
ich lebe das nochmal durch so und ich merke auch, wie bei mir diese Euphorie so ein bisschen
kippt. Ja, scheiße.
Wie ich mir denke, ach Mensch, waren eigentlich schon geile Zeiten. Nein, war es nicht.
Nee.
Also, weil so viele Sachen, und darüber können wir ja in einer anderen Folge mal sprechen, dass so einen riesengroßen Rattenschwanz nach sich gezogen hat, der mir gar nicht klar war, dass das miteinander zusammenhängt und dass es mir wegen bestimmten Sachen so schlecht geht, wie es mir ging. Also, das klingt jetzt vielleicht irgendwie geiler, als es war. Und sicherlich gab es da auch Momente, die auch bestimmt cool gewesen sind und die man nicht missen will, aber der Preis war zu hoch.
Ja. Ja, das ist ein schöner Abschlusssatz. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuhören. Danke, dass du da warst oder da bist. Und ja, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dürft ihr euch jederzeit gerne bei mir melden auf Instagram. Entweder Sehnsüchtig Podcast oder auch beim Selbstzweifel-Kanal. Könnt ihr auch sehr gerne mal vorbeischauen. Ich glaube, mittlerweile kann man auch bei Spotify kommentieren, oder? Ich weiß es gar nicht. Ja, kommentiert gerne, lasst gerne ein Like da. Und ansonsten, bis dann. Ciao.